SRF 1.
«12.30 Uhr, Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, sind Sie dabei. Das sind die Themen. Andy Ries, was er anpackte, tat er mit Leidenschaft.
Wenn Sie wollen, das Privatleben haben und dann eben das Businessleben, das gibt es nicht. Es gibt einfach nur ein Leben.
Gestern nun ist der Unternehmer und Sportmäzen, 75-jährig, gestorben. No Billag. Die Initiative scheiterte an der Furcht vor dem Ende der SRG. Das zeigt die Nachbefragung. Und diese bringt auch Überraschendes hervor. Gesund werden, das ist klar, steht im Vordergrund einer medizinischen Behandlung. Aber wann stimmt im Spital die Qualität und wie misst man sie? Und im Tagesgespräch haben wir heute einen der renommiertesten deutschsprachigen Philosophen zu Gast, Peter Sloterdijk. Er kritisiert, nicht das Volk würde herrschen, sondern einige wenige hätten die Macht. Seine Ansichten zur Demokratie bei uns um eins. Rendezvous mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Andy Ries, der Selfmade Man. Als Unternehmer machte er den Hörgerätehersteller Phonak aus Stäfa im Zürcher Oberland zum weltweit tätigen Sonova-Konzern, zum Weltmarktführer mit 14.000 Angestellten. Andy Ries war aber auch in der Sportwelt eine Größe, als Sponsor eines eigenen Radrennteams und als Mitbesitzer des Berner Fußballclubs Young Boys. Nun ist Andy Ries im Alter von 75 Jahren gestorben an den Folgen einer schweren Krankheit. Der Nachruf von Klaus Bonanomi.
Er war ein leidenschaftlicher Mensch. Ein Mensch mit einer Leidenschaft fürs Wirtschaften und mit einer Leidenschaft für den Sport. Für Andy Ries gehörte beides zusammen.
Wenn Sie wollen, das Privatleben haben und dann eben das Businessleben, das gibt es nicht. Es gibt einfach nur ein Leben. Und das müssen Sie leben. Und zwar voll und kompromisslos.
Sagte er 2001. Fast 50 Jahre lang war er im und für den Hörgerätehersteller Phonak, den späteren Sonova-Konzern, tätig. Vom Vater erbten er und sein Bruder Hans-Uli das mittelständische Unternehmen und bauten es aus, entwickelten neue Geräte, eroberten neue Märkte. 1996 sagte er im DRS-Regionaljournal Zürich:
«Wir haben Produkte gemacht, die seinerzeit zum Beispiel exklusive Produkte sind, zur Lösung von Hörproblemen bei Kindern. Und niemand hat die gemacht. Da haben wir also eine praktische Nischenpolitik betrieben. Über die Nischenpolitik sind wir weltweit in die richtigen Kanäle hineingekommen von der professionellen Hörgeräteakustik.»
Das war wichtig, denn aus den einfachen, klobigen Hörgeräten für Senioren wurden mit der Zeit kleine, digital gesteuerte und individuell angepasste Minicomputer, die sich auch jüngere Leute hinters Ohr stecken. Später kamen auch Implantate dazu, alles technologisch hochwertige, teure Produkte, die Sonova zum Weltmarktführer gemacht haben und die dem Konzern Jahr für Jahr hohe Gewinne und den Besitzern reichliche Einnahmen beschert haben. Doch der Multimillionär, Mitbesitzer und Patron, der Mann mit dem kantigen Schädel und dem Dreitagesbart, er trug im Betrieb gerne Jeans und offene Hemdkragen und er pflegte flache Hierarchien.
Wissen gibt es überall und wir müssen schauen, dass wir das Wissen rauslocken. Wenn wir aber stark hierarchische, abgestufte Klassen, Gesellschaft huldigen, dann werden die Leute sich nicht begegnen, weil sie entweder zu grossen Respekt haben oder Angst haben vor irgendeinem höheren Status. Nicht? Das haben wir abgeschafft, das gibt es bei uns nicht.
Eine besondere Leidenschaft hatte Ries für den Radrennsport. Er baute ein eigenes Profi-Radteam auf und einer seiner Fahrer gewann gar die Tour de France. Kurz darauf stellte sich heraus, er war gedopt.
Das ist tatsächlich, wo der Floyd Landis 2006 gewonnen hat. Einmal denkt, das ist eine wahnsinnige Sache, oder? Aber das hat genau 4 Tage gedauert. Da fällst du von oben runter, tief oben runter auf den Boden. Und das ist ein ziemlicher Tiefpunkt, sehr emotionell.
Ries war zu blauäugig gewesen, zu sehr Fan und zu wenig nüchterner Investor. Aus diesem Flop zog er seine Lehren. 2011 gab es dann mit Cadel Evans einen sauberen Tour de France-Sieger. Mit seinem neuen Radsportteam BMC. Den Schweizer Velohersteller hatte Ries 2000 übernommen und ebenfalls zu einem weltweit erfolgreichen Anbieter von Spitzenprodukten gemacht. Einen großen Rückschlag als Unternehmer musste Ries 2011 einstecken. Sonova musste eine Gewinnwarnung herausgeben und gegen Ries wurde eine Untersuchung wegen Insiderhandels eingeleitet.
Es macht einem schon betroffen, wenn man nach vielen, vielen Jahren im Geschäft, wie wir sind, mit Sonova als Vorzeigefirma, plötzlich so quasi auf der Anklagebank sitzen.
Insidergeschäfte ließen sich aber nicht nachweisen. Dennoch, Ries zog sich aus dem Unternehmen zurück und hatte wieder mehr Zeit fürs Radfahren.
Das letzte Jahr habe ich über 150 Tage Velo hinter mir gehabt. Das gibt dann gleich mal gegen fast 10'000 Kilometer. Ja.
Sagte er gegenüber 10 vor 10 im Alter von 73 Jahren. Als Investor und Verwaltungsrat engagierte sich Andi Ries mit seinem Bruder Hans Uli auch beim Berner Fußballclub Young Boys.
Wir sind Fan von IB, das ist ganz klar. Da sind wir mit Herzblut dabei. Wir sind beides Investoren, keine Fußballexperten.
Und deshalb bezahlten die Ries-Brüder auch im Fußballsport Lehrgeld. 50 Millionen hätten sie in IB investiert, sagte Andi Ries einmal. Und dies, ohne es bisher zum ganz großen Erfolg zu schaffen. Erst letztes Jahr holten sie sich mit dem neuen Sportchef Christoph Spiecher das nötige Expertenwissen an Bord. Nun kann Andi Ries nicht mehr erleben, wie seine Young Boys auf Kurs sind, um den ersten Schweizer Meistertitel seit über 30 Jahren zu gewinnen.
Klaus Bonanomi zum Tod von Andi Ries. Nun weitere Meldungen des Mittags mit Ursula Vogler.
Rund 800 Franken pro Monat und Einwohner hat das Gesundheitswesen 2016 in der Schweiz gekostet. Insgesamt beliefen sich die Ausgaben 2016 auf 80,7 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Gegenüber dem Vorjahr sei das ein Plus von 3,8%. Mehr Ausgaben habe es vor allem bei den Spitälern gegeben. Rund ein Drittel der Kosten war durch die obligatorische Krankenversicherung gedeckt, wie es weiter heißt. Fast 30% mussten die Haushalte selbst tragen, zusätzlich zu Prämien und Steuern. Dazu gehören vor allem Leistungen für Pflegeheime und Zahnarztkosten. Der Bundesrat ist gegen eine Beteiligung des Bundes an der Nachrichtenagentur Estia. Er prüfe jedoch eine finanzielle Unterstützung des Agenturjournalismus im Rahmen des neuen Mediengesetzes, schreibt der Bundesrat in einer Antwort auf einen Vorstoß der SP. Die Vernehmlassung zum neuen Mediengesetz soll im Juni eröffnet werden. Gegen eine direkte Beteiligung des Bundes an einer Nachrichtenagentur spricht laut Bundesrat die Staatsunabhängigkeit und die freie Meinungsbildung. Die schweizerische Depeschenagentur SDA hat derzeit keinen gesetzlichen Service-Public-Auftrag. Flugpassagiere müssen sich weniger Sorgen um ihr aufgegebenes Gepäck machen. Im weltweiten Luftverkehr sind so wenige Gepäckstücke wie nie zuvor gestohlen, stark beschädigt oder deutlich verspätet ausgehändigt worden. Das zeigt eine Studie des IT-Airline-Dienstleisters CITA. Pro 1.000 Passagiere gab es in 5,6 Fällen Probleme mit dem Gepäck. Das sei ein Tiefpunkt in der Statistik, teilt CITA mit. 10 Jahre zuvor sei das Risiko noch mehr als dreimal so hoch gewesen. Das höchste Risiko tragen Fluggäste in Europa mit vielen Umsteigeverbindungen. Da seien im Schnitt 6,9 Gepäckstücke betroffen gewesen. In den USA waren es 2,4, in Asien 1,9 Koffer. Der Weltfußballverband FIFA soll weiterhin wie ein Verein und nicht wie ein Unternehmen besteuert werden. Das hat die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Zürcher Kantonsrates entschieden. Sie hat eine parlamentarische Initiative von SP und EVP abgelehnt. Diese Parteien wollten, dass die FIFA nicht 4, sondern 8% Gewinnsteuer bezahlen muss. Ein Verein mit einem Gesamtvermögen von über 1 Milliarde Franken müsse wie Kapitalgesellschaften besteuert werden. Der Zürcher Regierungsrat ist wie die Kommission gegen eine solche Erhöhung der Steuer. Die Mehrheitsverhältnisse im Zürcher Kantonsrat deuten darauf hin, dass das Vorhaben keine Chance hat. In Italien hat die Polizei 22 mutmaßliche Mitglieder der sizilianischen Cosa Nostra festgenommen bei der Verfolgung von Helfern eines Mafiapaten. Gegen die Festgenommenen bestehe unter anderem der Verdacht auf Mafiamitgliedschaft, Erpressung und illegalen Waffenbesitz, teilte die Polizei mit. Die Verdächtigen waren demnach Angehörige von Mafiafamilien in der Provinz Trapani im Westen Siziliens. Die Provenz gilt als Einflussbereich des seit Jahren flüchtigen Mafiapaten Matteo Messina Denaro. Er gilt als mächtigstes Mitglied der sizilianischen Cosa Nostra. Die Polizei sucht Denaro seit 25 Jahren wegen mehrfachen Mordes. Das Wetter. Heute und morgen ist es in der ganzen Schweiz sonnig bei 24 bis 28 Grad.
20 Minuten vor 1. Die Radio- und Fernsehgebühren garantieren vielfältige Programme in allen Landesregionen und tragen so zum nationalen Zusammenhalt bei. Das war das wichtigste Motiv jener großen Mehrheit der Stimmenden, die am 4. März zur No-Billag-Initiative Nein gesagt hat. Die heute veröffentlichte Studie zum Abstimmungsverhalten zeigt aber auch, dass eine Mehrheit findet, die SRG sei zu groß und zu teuer geworden. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Die Jungen schauen Netflix und können mit den Angeboten der SRG, zu der auch Radio SF gehört, nichts anfangen. Dieses Klischee muss nach der Abstimmung über die Initiative zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren teilweise korrigiert werden. Die Befragung bei 1531 Stimmberechtigten nach der Abstimmung im Auftrag der Bundeskanzlei zeigt, dass die Jungen am deutlichsten zu den Radio- und Fernsehgebühren stehen, obschon sie am wenigsten SRG-Programme konsumieren. Anke Tresch, Autorin der sogenannten Voto-Studie zur Abstimmung am 4. März.
Tatsächlich lässt sich feststellen, dass unter den Jungen die täglichen SRG-Konsumenten deutlich untervertreten sind. Nichtsdestotrotz haben die Jüngsten die Initiative doch ganz klar abgelehnt, sogar stärker abgelehnt als ältere Personen.
Weniger überraschend ist, dass die No-Billag-Initiative vor allem bei SVP-Sympathisanten gut angekommen ist, hat die SVP doch als einzige große Partei die Ja-Parole beschlossen. Allerdings lässt sich feststellen, dass selbst bei den SVP-Anhängern nur eine knappe Mehrheit von 54% die No-Billag-Initiative angenommen hat. Ein beträchtlicher Teil ist also von der offiziellen Parteilinie abgewichen und hat sich der Mehrheit der Stimmbevölkerung angeschlossen, die Radio- und Fernsehgebühren behalten möchte. Dies hauptsächlich, weil damit in allen Regionen vielfältige Informationen sichergestellt würden, wie die Befragung über die Abstimmungsmotive ergeben hat.
Das Nein ist sicherlich als ein Votum für einen starken Service Public in allen Landesregionen und auch für den Erhalt der SRG zu sehen.
Allerdings haben die Verlierer des Abstimmungswochenendes gehofft, das deutliche Nein zu No-Billag sei nicht ein Ja zum Status quo. Studienautorin Tresch kommt aufgrund der Umfrage zum Schluss, dass man tatsächlich von einem Nein-Aber sprechen könne.
Ja, man kann es insofern bestätigen, als doch eine Mehrheit der Stimmenden, auch eine knappe Mehrheit der Nein-Stimmenden der Ansicht waren, dass die SRG mittlerweile zu gross und zu teuer geworden sei und ihr Angebot eigentlich reduzieren solle.
Wo genau die SRG sparen oder Angebote reduzieren soll, das hat man die Stimmberechtigten nicht gefragt. Dafür zeigt die Studie, dass die Befragten mit den Leistungen der SRG mehrheitlich sehr zufrieden sind.
Rund 3/4 der Befragten haben gesagt, sie würden der SRG ein hohes oder sogar ein sehr hohes Vertrauen entgegenbringen. Etwa 70% haben sich auch positiv über die Qualität des Angebotes geäußert und viele der Befragten sehen täglich SRG-Programme oder hören diese am Radio.
Die Zufriedenheit mit den SRG-Produkten ist also deutlich größer als das Bedürfnis nach einer kleineren SRG.
Rendezvous, das gibt es noch bei uns. Schon heute fehlt es in Simbabwes Spitälern am nötigsten. Und jetzt stellt die Regierung auch noch Tausende von Krankenpflegerinnen und Pflegern auf die Straße. Warum und mit welchen Folgen, erklären wir gleich. Dann...
Es kann doch nicht sein, dass wir von St. Margrethe bis Genf alle die gleiche Meinung haben. Wir sind doch nicht in der DDR.
Sagte Markus Somm, als er antrat, um die Basler Zeitung umzukrempeln. Was aber hat die BAZ im Lokalen in Basel bewirkt, fragen wir, jetzt wo sie an die Zürcher Tamedia geht. Und Schaumschlägerei um 9,15 Meter. Was es damit auf sich hat, das unsere Geschichte kurz vor 1. Zuerst, was erwarten Sie von einem Spitalaufenthalt? Wahrscheinlich, dass die Operation glückt, dass Sie schnell wieder gesund werden, dass das Spitalessen gut und die Angestellten freundlich sind. Kurz, Sie erwarten gute Qualität. Wie aber misst man Qualität und wie werden diese Messungen im Wettbewerb unter den Spitälern angewendet? Andrea Jacki hat heute an einer Fachtagung zum Thema Qualitätsmedizin Schweiz nach Antworten gesucht.
Eine gute Qualität im Spital, das will jeder und jede. Doch wie definiert man sie eigentlich? Markus Trutmann muss nicht lange überlegen. Der Geschäftsführer des Dachverbands der Chirurginnen und Chirurgen, FMCH, sagt:
Qualität in der Spitalmedizin, aber auch generell in der Medizin, ist eine Sache der Haltung gegenüber den Leistungen, die man dem Patienten gegenüber erbringt. Man will besorgt sein, die bestmögliche Qualität zu erbringen und diese auch nachzuweisen.
Was nachzuweisen ist, muss man auch messen können. In der Schweiz führt der ANQ solche Messungen durch. Der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken untersucht verschiedene Gebiete in Spitälern, wertet die Daten aus und vergleicht sie. Es entstehen Referenzwerte. Gemessen wird zum Beispiel die Anzahl und die Art von Wundinfektionen nach Operationen oder wie viele Patienten noch einmal hospitalisiert werden mussten oder wie zufrieden Patientinnen und Patienten während des Spitalaufenthalts waren. So könne man die Spitäler schweizweit vergleichen, sagt die Geschäftsführerin des ANQ, Petra Busch. Aber Busch warnt vor einer Spital-Hitparade.
Weil die Messungen so komplex sind und die Informationen, die darin enthalten sind, dass es nicht fair wäre, Rankings zu machen, sondern es geht immer darum, genau hinzuschauen, wo steht ein Spital bezogen auf dieses Thema und nicht, wie steht es in der Hitliste im gesamtschweizerischen Gesundheitswesen da.
Der ANQ führt solche Qualitätsmessungen seit 2011 durch. Sie hätten bereits zu Verbesserungen geführt, sagt Petra Busch. Zum Beispiel gäbe es signifikant weniger Hernien nach Operationen. Auch Bernhard Günthert, beim Krankenkassenverband Cura Futura zuständig für Qualität, begrüßt die Messungen. Sie flössen in die sogenannten Spitalfinder ein, in Portale, die mithelfen sollen, das richtige Spital auszuwählen. Günthert räumt aber ein, dass solche Portale Patienten überfordern können.
Viele dieser Indikatoren sind für Patienten eigentlich nicht sehr aussagekräftig. Was sagt eine Wahrscheinlichkeit aus von 0,2 Infektionsrate und in einem anderen Krankenhaus habe ich 0,23% Komplikationsraten? Was sagt es aus? Oder? Also entweder es erwischt mich als Patient oder es erwischt mich nicht.
Das sehen auch die Patientenorganisationen so. Sie warnen vor Qualitätsvergleichen im Internet. Sie empfehlen, in erster Linie mit dem Hausarzt zu sprechen. Die Vergleiche der Messdaten müssten für Patienten besser lesbar werden. Und das sei noch eine Knacknuss, sagt Arzt Markus Trutmann, Geschäftsführer vom Dachverband der Chirurgen FMCH.
Nur Transparenz nützt nichts, wenn der normale Bürger, der Laie, die Zahlen oder die Tabellen oder die Statistiken gar nicht verstehen kann. Das heißt, wir müssen hier eine Erklärungs- und Übersetzungsarbeit leisten, damit diese Transparenz auch dem Patienten eine Entscheidungshilfe bietet. Da müssen wir noch zulegen.
Markus Trutmann begrüßt die Qualitätsmessungen. In Zukunft würden diese eine noch größere Rolle im Wettbewerb unter den Spitälern spielen.
Das wird vermutlich der zentralste Faktor im kommenden, sich verschärfenden Wettbewerb zwischen den Spitälern darstellen. Ich hoffe es jedenfalls.
Sagt Markus Trutmann vom Dachverband der Chirurgen.
Andrea Jacki zur Frage, was Qualität in der Medizin bedeutet. Jammern auf hohem Niveau mögen sich viele Menschen in Afrika sagen, angesichts der Diskussionen, die wir rund um unsere Gesundheitsversorgung führen. Plagen sie doch ganz andere Sorgen. In Simbabwe zum Beispiel. Dort hat das Pflegepersonal gegen die schlechten Arbeitsbedingungen und die tiefen Löhne protestiert. Worauf die Regierung je nach Quelle 10.000 bis 15.000 Pflegerinnen und Pfleger entließ. Dabei sind die Zustände in den Spitälern schon jetzt desolat. Frage an unsere Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier. Die neue Regierung ist erst seit wenigen Monaten im Amt. Warum reagiert sie auf den Streik des Pflegepersonals so hart?
Ja, das dürfte wohl politische Gründe haben. Die Krankenschwestern haben nämlich angefangen zu streiken, kurz nachdem bereits die Ärzte gestreikt hatten. Die Lehrer haben einen Streik angekündigt und es geht dabei stets um höhere Löhne. Die Regierung von Präsident Mnangagwa kann derzeit aber keine Unruhen brauchen, denn sie will ja die Wahlen, welche für diesen Sommer angekündigt sind, die ersten Wahlen nach fast 40 Jahren Robert Mugabe, diese Wahlen will die Regierung gewinnen und da kann sie eben keine Unruhen gebrauchen.
Das Pflegepersonal protestiert gegen Missstände im Gesundheitswesen. Wie sind denn die Arbeitsbedingungen in den Spitälern oder Arztpraxen?
Ja, wie in vielen afrikanischen Ländern mangelt es auch in Simbabwe an gut ausgebildetem Personal, an der Infrastruktur, an Medikamenten. Und das bedeutet, dass Patienten teilweise ganz banale Dinge selbst mitbringen müssen. Watte, Gummihandschuhe. Und eben das Personal wird schlecht bezahlt. In Simbabwe verdienen Krankenschwestern in den öffentlichen Spitälern zum Teil weniger als $300 pro Monat. Und zum Vergleich, in einem privaten Spital in Simbabwe sind es $1,500 bis $2,000.
Die Situation ist also jetzt schon schwierig. Was bedeutet das für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung, wenn der Staat nun Tausende von Krankenschwestern entlässt?
Ja, es ist ja unklar, ob die Regierung überhaupt diese Tausenden von Krankenschwestern entlassen darf oder nicht. Das sei nicht gesetzeskonform und die Organisation der Krankenschwestern hat auch bereits bekannt gegeben, dass sie dies rechtlich anfechten will. Aber für die Bevölkerung ist es natürlich verheerend, wenn das Gesundheitspersonal ausfällt. Medien berichten von Krebspatienten, welche mit Schmerzmitteln nach Hause geschickt wurden oder Patienten, die tagelang nicht gewaschen wurden oder eben auch von Familienangehörigen, welche erzählten, sie hätten gar keine Behandlung erhalten und hätten nur warten können, bis die oder der Angehörige starb.
Sie haben es bereits angetönt, in Afrika sind viele Menschen gar nicht oder schlecht betreut, wenn sie krank sind. Inwiefern ist die Situation von Simbabwe exemplarisch für andere Länder auf dem Kontinent?
Eine schlechte Gesundheitsversorgung ist leider in vielen afrikanischen Ländern an der Tagesordnung. Ich habe selbst da schon einige Erfahrungen gemacht. Es gibt keine Behandlung, bevor man nicht Geld auf den Tisch legt. Wenn dann Geld vorhanden ist, dann wird oft keine Diagnose gestellt, sondern ein ganzer Haufen Medikamente verteilt. So wurde meine Malaria beispielsweise auch gleichzeitig schon mit Antibiotika und Entwurmungsmittel und Antimalariamittel behandelt. Und dann habe ich es einfach auch schon ganz oft erlebt, dass Menschen in Afrika an sehr banalen Dingen gestorben sind, eben Malaria. Malaria wäre sehr einfach zu behandeln, wenn das Geld vorhanden ist für die Medikamente und die Medikamente selbst. Ich habe erlebt, wie Kinder an Durchfall gestorben sind. Und das ist schon immer wieder erschreckend, wenn man sieht, dass es teilweise an ganz Wesentlichem fehlt und deswegen Menschen ums Leben kommen.
Sagt Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier hier im Rendezvous. Seit gestern wissen wir, auch die Basler Zeitung gehört jetzt zum Zürcher Medienkonzern Tamedia. Und das bedeutet, dass damit bei der Basler Zeitung auch die Ära von Verleger und Chefredaktor Markus Somm zu Ende geht. Er führte die BAZ fast 8 Jahre lang und gilt als pointierte, aber auch provokative Stimme in der Schweizer Medienlandschaft. Was hat Markus Somm in Basel bewirkt? Marlene Sandrian berichtet.
Eine Zeitung für die ganze Schweiz, nicht nur für Basel. So deklarierte Markus Somm seine Pläne für die Basler Zeitung.
Ich würde die Zeitung oder Leute nachher in Luzern, in Bern, in Zürich oder St. Gallen wirklich die Ohren gewackelt oder die Augen glüht. Es soll eine Zeitung sein, die auffällt in der ganzen Schweiz, das ist mein Ziel.
Eine Zeitung gegen den sogenannten Mainstream.
Es kann doch nicht sein, dass wir von St. Margrethe bis Genf alle die gleiche Meinung haben. Wir sind doch nicht in der DDR.
Harmonie, so Somm, sei ihm schon in der Schule unangenehm gewesen. Mit der Basler Zeitung wolle er anecken, eine Tageszeitung nach dem Vorbild der Weltwoche. So wurde zum Beispiel der Klimawandel in der BAZ zur Erfindung. Für Markus Somm war der Atomausstieg ein einsamer Entscheid der damals 4 Frauen im Bundesrat. Markus Somm, der Atomfreund im atomkritischen Basel, der rechtsbürgerliche Blocher-Biograf als Chefredaktor in der linksregierten Stadt.
Es ist als Journalist etwas Irrsinniges, wenn man merkt, dass eine Stadt, wo man die Zeitung macht, sich so beschäftigt mit einem, also nicht mit, nur mit meiner Person allein, sondern einfach mit dieser Zeitung. Das sind perfekte Bedingungen.
Tatsächlich, die Basler Zeitung war unter Markus Somm immer wieder Tagesgespräch. Einerseits wegen ihrer Recherchen. Zum Beispiel deckte die BAZ die Missstände rund um die Basler Verkehrsbetriebe BVB auf. Es ging um Vetternwirtschaft, um sexuelle Übergriffe. Sie recherchierte über die Dienstwagen-Affäre im Basler Justizdepartement. Dies kostete dem Basler Sicherheitsdirektor Baschi Dürr Stimmen bei den Wahlen. andererseits wegen reißerischen Geschichten im Lokalteil. Einigen gefiel die Angriffslust der Zeitung. Manchen, auch unter den Basler Bürgerlichen, wurde es zuweilen zu viel. Der ehemalige Basler CVP-Präsident Felix Rudolf von Rohr, langjähriger Präsident des Fasnachtskomitees.
«Basel City ist heute so eine, die im lokalen Teil sehr stark auf Effekthascherei geht, auf Art Boulevard, Skandaljournalismus, auch auf Personen dort zielen. Und im nationalen Teil ist es nicht ganz subtil, meine ich, doch eine Zeitung, die politisch eindeutig auf der rechten Seite ist, wenn man das politisch nennt.»
Politikerinnen und Politiker und staatliche Institutionen würden in der BAZ zum Abschuss freigegeben, sagen Kritiker. Nennenswerten Einfluss auf die Lokalpolitik hatte die Basler Zeitung unter Markus Somm allerdings nicht. So siegten die Linken bei den letzten Wahlen deutlich. Die SVP ist weit entfernt von einem Sitz in der Basler Regierung. Auswirkungen hatte der Kurs der Basler Zeitung aber auf die Basler Medienlandschaft. Die Online-Zeitung Tageswoche entstand als Gegenpol zur BAZ, die AZ Medien bauten die Lokalredaktion der BZ Basel aus. Die Basler Zeitung verlor ihre Monopolstellung und ihre Leserinnen und Leser. Die Auflage sank unter Markus Somm auf etwas über 40.000 verkaufte Exemplare, was auch der allgemeinen Entwicklung der Presselandschaft geschuldet ist. Markus Somm, so schien es, wurde in den letzten knapp 8 Jahren nie richtig warm mit Basel. In diesem Sinne ist auch die Aussage des Basler FDP-Präsidenten Luca Urcese zu verstehen.
Ich bedauere, dass Markus Somm in den letzten Jahren nach meiner Wahrnehmung in der Stadt sehr wenig präsent war. Ich denke, es steht einem Chefredaktor einer städtischen Zeitung gut an, wenn man ihn an diesen Anlässen antreffen kann, auch den Austausch mit ihm suchen kann. Das hat mir ein bisschen gefehlt.
So gehört die Basler Zeitung nun der Zürcher Tamedia. Aber eigentlich haben viele Baslerinnen und Basler ihre Zeitung schon länger verloren.
Bei Freistößen im Fußball markieren die Schiedsrichter den Abstand zwischen dem Schützen und der Verteidigung seit einigen Jahren mit einem weißen Schaum. 9,15 Meter heißt dieser, in Anlehnung an den vorgeschriebenen Abstand. Die Methode gehört inzwischen zum Standard auf dem Fußballplatz. Nur, der Schaum könnte den internationalen Fußballverband FIFA nun teuer zu stehen kommen. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann über eine große Schaumschlägerei.
9,15 Meter, der Markierschaum der Fußballschiedsrichter bei Freistößen, steht im Mittelpunkt der großen Kontroverse. Bis heute Donnerstag hat die FIFA Zeit, Stellung zu nehmen vor einem brasilianischen Gericht. Zum Vorwurf, sie habe Patentrechte der Erfinder des Schaums verletzt. In dem in Rio de Janeiro laufenden Verfahren fordern die Kläger 100 Millionen Franken Schadenersatz. Ein bizarrer Streit, zu dem sich die FIFA allerdings nicht äußern mag. Laufende Gerichtsverfahren würden nicht kommentiert, heißt es am Sitz der Organisation in Zürich. Ein abschließendes Urteil des brasilianischen Handelsrichters steht noch aus. Bis es soweit ist, muss die FIFA aber schon mal in die Tasche greifen und dem Erfinderduo rund 15.000 Franken bezahlen für jedes einzelne Länder- oder Clubspiel in den 44 Staaten, in denen der 9,15 Meter Markierschaum patentiert ist. Auch die Partien der Champions League gehören dazu. Der Richter in Rio begründet seine einstweilige Verfügung damit, dass die FIFA das Fairplay verletzt habe, also ihren eigenen Slogan. Bald soll der Markierschaum bei der WM in Russland eingesetzt werden, wie 4 Jahre zuvor schon in Brasilien. Jetzt drängt die Zeit. Die Kläger argumentieren, sie seien leer ausgegangen, weil die FIFA sich an ihren Patenten vorbeimogle und Konkurrenzprodukte von schlechterer Qualität einsetzen lasse. Noch ehe jener Schaum den Rasen erreiche, sei er schon kaum mehr sichtbar. Vergleichbar also mit einer Schiedsrichterpfeife, die keinen Ton von sich gebe, sagen die Erfinder. Es handelt sich um einen Argentinier und einen Brasilianer, die gemeinsam die Firma betreiben, die das Produkt entwickelt hat. Der internationale Fußballverband ist in der Defensive. Dem Erfinderduo offerierte er kurz vor Beginn der WM in Brasilien rund 500.000 Franken als Patententschädigung und dazu alle Verkaufsrechte am Schaum. Der Brasilianer und der Argentinier lehnten postwendend ab. Das Duo hoffte auf 30 bis 40 Millionen. In der Anfangsphase des Prozesses hielt die FIFA fest, sie verletze keinerlei Rechte der Schaumerfinder. Wenn das Duo Patente habe, so müsse es sich mit den Fabrikanten des Schaums auseinandersetzen, nicht mit dem Internationalen Fußballverband. Für die zwei südamerikanischen Erfinder wären die geforderten 100 Millionen Franken Entschädigung das große Geld. Die FIFA hingegen könnte den Betrag aus der Portokasse bezahlen. Die Prozessuhr tickt, aber vorerst produzieren beide Seiten vor allem eines, ganz viel Schaum.
Ulrich Achermann über den Knatsch um den Markierschaum auf dem Fußballplatz. Es ist eins. Gleich reden wir im ersten und vierten über Demokratie. Nicht das Volk würde herrschen, sondern einige wenige. Und statt über Wohlwollen würden die Mächtigen über Einschüchterung und Angst regieren, kritisiert der Philosoph Peter Sloterdijk. Wie er das meint und was seine Visionen sind, erklärt er im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Ursula Vogler.
Der Zürcher Unternehmer und Sportmäzen Andy Ries ist mit 75 Jahren gestorben. Ries übernahm 1966 von seinem Vater den Hörgerätehersteller Phonak. Daraus entstand Mitsonova, eine der größten Hörgerätefirmen der Welt. Andy Ries finanzierte unter anderem Profi-Radsportteams. Mit seinem Bruder war Ries auch Mitbesitzer des Berner Fußballclubs Young Boys. Für das Nein zur No-Billag-Initiative zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren hat es unterschiedliche Gründe gegeben. Das geht aus der Voto-Studie bei rund 1.500 Befragten hervor. Auffällig sei unter anderem, dass 18- bis 29-Jährige die No-Billag-Initiative am deutlichsten abgelehnt hätten. In der Schweiz hat das Gesundheitswesen 2016 laut dem Bundesamt für Statistik rund 800 Franken pro Monat pro Einwohner und Einwohnerin gekostet. Rund ein Drittel der Kosten war durch die obligatorische Krankenversicherung gedeckt. Fast 30% mussten die Haushalte selber tragen, zusätzlich zu Prämien und Steuern.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.